Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast. Mein Name ist Thomas und wir haben uns schon länger nicht mehr gehört. Wir sind mitten in der Sommerpause, aber jetzt, da freue ich mich, den besten Gesprächspartner für diesen Podcast am anderen Ende der digitalen Leitung zu haben, den ich mir nur hätte wünschen können. Und das ist unser neuer Head Coach. Damit erstmal vielleicht ein herzlich willkommen in Frankfurt. Hallo, Dennis Wucherer.
Ja, herzliche Grüße. Vielen Dank dafür.
Wir nutzen die Gelegenheit, diesen Podcast aufzunehmen, direkt an dem Tag, an dem wir auch vermeldet haben, dass du unser Head Coach wirst, und wollen dich dann auch noch mal ein bisschen vorstellen. Ich glaube, dass unsere Fans noch gar nicht so genau wissen, was bist du als Trainer, wer bist du als Trainer, für was stehst du in deiner Trainerphilosophie und was bist du eigentlich für ein Typ? So, viele kennen dich, also einige werden dich mit Sicherheit noch kennen aus deiner Zeit in Frankfurt oder auch in deiner Zeit in Gießen. Entschuldigung, falls es da derby-technisch irgendwelche, weiß ich nicht, Wutausbrüche unsererseits gab. Die sind jetzt natürlich alle hoffentlich vergessen und vergeben. Oder auch zuletzt aus deinem Engagement in Würzburg. Von daher vielleicht ganz offen die erste Frage. Dennis, was bist du für ein Typ? Wer bist du und wieso eigentlich?
Ja, also scheinbar bin ich ein Typ, der ein Faible hat für schwierige Aufgaben. Gießen, ne, ja, da muss man durch, aber das war eben eine ähnliche Aufgabe Anfang meiner Trainerkarriere. Aus der Bundesliga abgestiegen, damals nicht sportlich, mehr aus finanziellen Gründen. Da ging es auch darum, den Laden in der Pro A wieder aufzubauen, die Scherben einzukehren und möglichst bald wieder aufzusteigen und diesen Traditionsverein eben in der BBL zu etablieren. Das haben wir innerhalb von 3 bis 4 Jahren geschafft, im zweiten Jahr Aufstieg und dann zweimal jeweils um die Playoffs mitgespielt. Und sowas Ähnliches erwartet uns eben auch hier oder mich jetzt in Frankfurt. Dazu kommt, dass ich scheinbar auch ein Faible für die Region habe. Und dass da natürlich auch eine Menge Feuer drin ist mit Würzburg, mit Gießen, mit Frankfurt. Ich bin ein Mainzer Bub und irgendwie habe ich das Gefühl, hier passe ich hin und hier fühle ich mich wohl. Insofern freue ich mich da auch sehr auf die Aufgabe bei den Skyliners. Wobei ich wirklich sagen muss, du sagst es gerade, dass sich manche noch an mich als Spieler erinnern. Also ich kann mich kaum noch an die Zeit als Spieler in Frankfurt erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon länger her.
Und du hattest damals auch eine ganz fiese Verletzung, wie ich auch recherchiert habe. Das war tatsächlich noch vor meiner Zeit. Ja, irgendwie hattest du wohl irgendeine Bänderverletzung. Hast, glaube ich, nur 6 Spiele gemacht oder so. Aber,
war das tatsächlich so? Ich kam im Laufe der Saison, ich glaube im Dezember, ich kann mich an die Playoffs erinnern, beziehungsweise auch an das Pokalfinale in Berlin, das wir gegen Berlin knapp verloren haben. Ich kann mich an die Playoffs erinnern. Wir sind als Erster der regulären Saison da eingezogen, im Halbfinale auch gegen Berlin verloren. Noch mit Markus Gori, mit Stanescu, mit Pascal Roller. Also wenn man so will, waren das noch, auch wenn diese Niederlagen wehgetan haben, waren das die guten Zeiten. Und genau da wollen wir wieder hin.
Sehr gut. Und auf diesem Weg setzen wir jetzt den ersten Schritt, nämlich mit deiner Vorstellung. Ich wollte noch wissen, was ist denn der erste Gedanke, wenn du an Fraport Skyliners bzw. Frankfurt und Basketball denkst?
Naja, das ist das Potenzial, das einfach so eine Stadt wie Frankfurt hergibt. Und die Tatsache, dass man da in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt länger sogar Teil der BBL war, da gefühlt auch hingehört hat, in Zukunft da auch hin, mindestens da wieder hingehört. Ich erinnere mich an eine Meisterschaft mit Robson Garrett, einem guten Freund, der da gespielt hat. Ich erinnere mich an einen Pokalsieg unter ehemals guten Freund Stefan Koch. Und einfach eine Menge Tradition, die man aufgebaut hat nach diesem Umzug von Rhöndorf nach Frankfurt. Und ja, Frankfurt gehört für mich in die BBL. Frankfurt ist ein Standort mit unfassbar viel Potenzial. Scheinbar wurden da die einen oder anderen Fehler gemacht in den letzten Jahren. Deswegen ist man jetzt genau da, wo man ist. Das wahrscheinlich auch zu Recht. Und ja, daraus gilt es zu lernen. Und ich hoffe, dass ich da meinen Beitrag leisten kann, dass es wieder nach vorne geht, dass wir wieder Spiele gewinnen, dass es wieder Freude macht, ja, zu den Skyliners zu gehen und dort eben auch Spiele zu erleben. Ich hoffe, dass die Fans da mitmachen, dass wir die Fans ins Boot holen. All das ist für mich Frankfurt, abgesehen davon, dass es natürlich eine große Stadt ist und ich aus der Nähe komme.
Jetzt hast du einen schönen Brückenschlag von Vergangenheit zu Zukunft gemacht. Wir wollen aber jetzt dann im Anschluss auch noch ein bisschen auf die Gegenwart schauen. Vorher aber muss ich natürlich fragen, als Mainzer, der du bist, Karneval oder Fasching? Das weiß ich tatsächlich
Ja,
gar nicht.
nee. In Mainz wird tatsächlich die Fasenacht gefeiert. Und ich schwebe eher so zwischen Fasenacht und Karneval, weil ich einfach durch meine Leverkusener Zeit insgesamt über 10 Jahre in Köln gelebt, da irgendwie auch zwischen diesen beiden Welten hänge. Die Nummer Fasching, die ist mir immer so ein bisschen suspekt, aber auch daran kann man sich vielleicht gewöhnen beim zweiten oder dritten Shoppen in Sachsenhausen.
Okay, das heißt aber, wenn wir den Karnevalswagen dieses Jahr wieder reaktivieren sollten, sieht man dich vielleicht doch vorne dabei, frisch aus Sachsenhausen in die Innenstadt einziehend. Na gut. Jetzt haben wir dich so ein ganz kleines bisschen kennengelernt als Person, haben schon herausgefunden, dass du hier gespielt hast, dass du in Mainz geboren bist und von daher kommst. Du kommst aus einer Basketballfamilie, das werden die Leute sicherlich auch schon mitbekommen haben, wenn sie heute auf unserer oder die Tage auf unserer Website waren. Lass uns aber so ein bisschen ans Eingemachte gehen. Wie würdest du dich selber als Trainertyp beschreiben? Worauf legst du Wert?
Ja, wenn man als Ex-Spieler dann Trainer wird, dann ist man ja erstmal so ein bisschen als Players Coach verschrien. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern eben einer, der vielleicht die Spieler auch ein bisschen versteht, weil er da eben auch auf dem Parkett sein Unwesen getrieben hat, und das auf einem relativ vernünftigen Niveau. Und das spricht sich natürlich rum und dementsprechend hat man da den Ruf, dass oder ich zumindest den Ruf bekommen durch meine Gießener Zeit auch in Würzburg, dass ich Spieler entwickle, dass ich junge Spieler entwickle, dass ich vielleicht auch interessante Spieler zu mir hole, die dort entwickeln, die dann ihren Weg gehen, die dann bei deutlich größeren Vereinen dann auch unterwegs sind, plötzlich auch im Ausland sind, in Europa, vielleicht auch in Japan oder irgendwo in Asien viel Geld verdienen und dass es durchaus auch Spaß machen kann, das unter mir zu spielen, dass wir generell eine Atmosphäre entwickeln auf dem Trainingscourt, die insgesamt von Spaß und Freude so ein bisschen geprägt ist und in der Hoffnung, dass man eben auch diesen Spaß am Spiel, diesen Spaß am Job dann eben auch am Wochenende sieht, wenn wir antreten. All das natürlich auch basiert auf harter Arbeit, auf konzentrierter Arbeit, auf großem Fokus und hoffentlich den richtigen Ideen. Aber prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn man bei seinem Job auch ein bisschen Spaß haben kann. Und genau das werden wir versuchen, auch hier in Frankfurt zu kreieren. Also eine Mannschaft, die über die Spielfreude kommt, die Spaß an der Nummer hat, die dadurch eine gewisse Chemie eben auch entwickelt und hoffentlich finden wir Jungs, die auf all das Bock haben.
Du hast dieses Thema Spaß, das fand ich sehr spannend, auch bei den Kollegen von Talking Basketball, den Herren Stefan Koch und Olli Dütschke auch schon angesprochen. Das scheint sich tatsächlich, das ist wirklich so ein roter Faden von dir. Kannst du so ein bisschen erläutern, was das vielleicht auch inhaltlich bedeutet? Also ich meine, die meisten werden sich vorstellen, so ein Training ist, sich ein bisschen warm machen, dann wirft man ein bisschen, dann gibt es einen Achterlauf, dann übt man drei Systeme und hinten raus wird gezockt. So, das kann mal Spaß machen, muss es aber auch nicht. Wie kriegt man
Ja.
diesen Spaß und die Freude da so rein?
Klingt nach Landesliga, was du da beschreibst.
Naja, jeder hat so seine Limitierungen und Grenzen.
Okay. Nein, es ist ja durchaus so, dass man als Spieler natürlich von seinen Coaches eben auch viel lernt, ne? Auch vor allem, wenn man dann plötzlich selber Coach wird, dann bin ich natürlich geprägt von Dirk Bauermann, unter dem ich 6 Jahre gespielt habe, plus noch diverse Sommer eben auch bei Nationalmannschaft und großen Turnieren. Dann habe ich auch unter Ettore Messina gespielt. Dann habe ich auch unter Gordon Herbert eine halbe Saison spielen dürfen. Aber man lernt eben auch oder man sieht eben auch, wie man es vielleicht dann nicht machen würde, weil man unter Coaches vielleicht der alten Schule, vielleicht auch der alten jugoslawischen Schule gespielt hat und daraus entsteht so ein bisschen ein Trainer-Ich, also das, was was für mich funktioniert. Und natürlich kannst du jeden Drill oder anders gesagt, kannst du jeden Inhalt im Basketball so drillen, dass er keinen Spaß macht. Es gibt für jeden Inhalt einen Drill, den kannst du entwerfen, den gibt es schon seit Jahrzehnten, den kannst du dir aber auch neu überlegen, der definitiv keinem Spieler Spaß macht. Man kann aber auch dieselben Inhalte eben so vermitteln, dass die Jungs gar nicht merken, woran sie arbeiten, weil man da einen kleinen Wettkampf hat, weil man einfach eine vernünftige Atmosphäre hat, weil man zusammen mit den Assistenztrainern und dem Fitnesstrainer Wege findet, an Fußarbeit, an Verteidigungsslides, an Closeout zu arbeiten, ohne dass sie das merken, woran sie gerade arbeiten, weil sie so in dem Wettbewerb, so in dem Spiel drin sind. Also da gibt es tatsächlich Möglichkeiten. Es gibt die Coaches, die schaffen es immer, genau den Drill auszupacken, der keinem Spaß macht und der sich so anfühlt wie ein Besuch beim Zahnarzt. Und man kann es aber auch anders machen, eher so wie auf dem Rummelplatz, ne? Da, wo man so ein bisschen Spaß hat, wo eine gewisse Leichtigkeit ist. Und wenn da die Spieler mitziehen und wenn sie das verstehen und trotzdem hart arbeiten, dann bin ich immer ein Verfechter des Rummelplatzes.
Jetzt muss ich aber doch noch mal fragen, welche Übung hat dir denn als Spieler überhaupt keinen Spaß gemacht? Linienläufe. Aus der Landesliga-Erfahrung heraus sage ich ganz klar Linienläufe.
Linienläufe, Suicides, Liniensprints, ja, gehören irgendwie in der Vorbereitung auch dazu, aber auch das kann man verändern. Wir sind im Jahr 2023 und da gibt es natürlich auch Liniensprints oder eine Form von Conditioning-Drills, die da vielleicht sinnvoller sind, aber im Kreis laufen und Korbleger machen, ist so eine Sache. Oder übers ganze Feld Zickzack, Slides, Bewegungen, defensive Schritte und so. Das sind alles so Dinge, ja, die hat man mal gemacht. Und so ähnlich habe ich das auch Basketballspielen damals auch von unserem Vater so ein bisschen gelernt, weil man das einfach so damals gemacht hat. Aber es gibt da durchaus Möglichkeiten, genau solche Dinge auch zu drillen, einzuarbeiten, besser zu werden, die tatsächlich besser ankommen.
Da bin ich schon sehr gespannt. Mein Büroplatz schaut ja genau in die Halle rein. Da werde ich mir bestimmt irgendwie ein, zwei Sachen abschauen, die man da vielleicht so anwenden kann. Training ist immer das eine. Wie man spielen will, ist das andere. Oder wie man spielt, ist das andere. Gibt es sowas wie einen Dennis-Wucherer-Stil? Gibt es Dinge, auf die du, sag ich mal, irgendwie, keine Ahnung, ich will immer 100 Punkte machen, ist die eine Philosophie, ich will 50 Punkte zulassen, ist vielleicht so das andere Extrem. Auf dieser Skala kannst du da dich so ein bisschen einordnen?
Ja, prinzipiell dachte ich auch immer, dass ich einer bin, der gerne mal aller Holger Geschwindner sagt, du musst morgen oder vorne einen Punkt mehr machen und 3 Punkte zählen mehr als zwei und so. Aber wenn du eben auch für Dirk Baumann jahrelang gespielt hast und da geprägt bist, dann merkst du eben auch, dass die Verteidigung ein nicht ganz unwichtiger Teil des Spiels ist, vor allem wenn du erfolgreich sein willst. Offensiv habe ich eigentlich einen Stil geprägt in Gießen schon und auch Würzburg, der sehr guardlastig ist mit vielen Ballhändlern, dass wir den Ball gut bewegen, dass ich eigentlich von meinen Jungs 20 plus Assists fordere pro Spiel, dass der freie Mann bewegt wird, dass der freie Mann unser bester Werfer ist. Und aber auch da verändert sich einfach viel, auch gerade die letzte Saison, die letzten 2 Saisons mit Bonn zum Beispiel, und auch vielen Teams, die das versuchen zu kopieren, weg von diesem Team-Basketball hin zu einer kompletten Konsequenz und Physis am offensiven Brett und zu kleinen Guards, die mehr oder weniger überhaupt nicht zu stoppen sind, die irgendwie immer in die Zone wollen. Diese Paint-Touches werden immer wichtiger scheinbar. Andererseits hat Anton Gavel gezeigt, dass es eben auch traditioneller geht mit einem traditionellen Pick and Roll und tollen Schützen. Also auch da gilt es auch als Coach immer Augen und Ohren offen zu halten, dazu lernen, zu schauen, was in jeder Liga, in unserem Fall jetzt in der Pro A funktioniert, und natürlich auch abzuwarten, welche Spieler, und wir sind da relativ spät dran, welche Spieler wir finden, welche Spieler wir begeistern können für den Standort Skyliners mit der Idee eben zurück in die BBL zu kommen. mit dieser Perspektive auch. Und dann werden wir natürlich mal genau rausfinden, was wir mit den Jungs dann machen können, ne? Und inwieweit wir, mit welchem Stil wir erfolgreich sein können. Und das hängt natürlich immer auch ein bisschen von Qualität, von Stärken, von Budget auch wenn das nicht jeder hören will, ab. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir da eine gute Mischung finden.
Okay, ich fasse zusammen, wir werden einen Unstoppable Guard haben, einen offensiven Rebound-Banger und alle anderen spielen famoses Pick and Roll. Das klingt doch eigentlich nach einer ganz guten Mischung. Achso, und alle verteidigen natürlich. Das hab ich jetzt
Ja,
unterschlagen.
so
Aber
dann
das
so ein
nicht.
bisschen die Mischung aus Bonn und Ulm und ja, mal gucken, ob wir das irgendwie in einer Light-Version auf Pro-A-Niveau hinbekommen.
Da freue ich mich aber tatsächlich jetzt schon drauf, das zu verfolgen. Pro A soll so ein bisschen das nächste Thema sein. Hast du die Liga im Blick? Was ist das für ein, also was erwartet uns da in dieser Liga? Das ist, also wir haben jetzt 23 Jahre Easy Credit BBL hinter uns und kommen da jetzt rein in ein gewisses, naja, ich möchte das Wort Neuland nicht nennen, aber in eine Liga, die eigene Regeln mitbringt, die eigene Platzhirsche mitbringt, etc. Was ist dein Eindruck von der Pro A aktuell?
Sie entwickelt sich, so wie sich auch die BBL entwickelt, auch wenn sie BBL entwickelt sich vielleicht im letzten Jahr, gerade was so die Qualität in der Breite angeht, ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt hat. Vorher hat sie sich über 5, 7 Jahre nach oben entwickelt. Zurzeit scheint mir in der BBL einigen Vereinen ein bisschen das Geld auszugehen, dementsprechend auch die Qualität der Spieler. Aber die Pro A entwickelt sich. Ich habe vor gut 10 Jahren mit Gießen da gespielt, unter anderem mit TJ DeLeo und auch Jormann Polas Bartolo, mit interessanten Typen. Ich habe dann vor 5, 6 Jahren, glaube ich, mit Köln auch mal den Versuch gewagt, da in der Pro A. Da hat das dann in den Playoffs nicht hingehauen, aber auch da hatten wir mit Max DeLeo und anderen, auch Lukas Wank übrigens, wirklich interessante Spieler. Und ja, da konnten wir immer unter den ersten 4 mitspielen. Aber das, was ich gesehen habe, zeigt eben auch, dass die Pro A internationaler wird, dass sie europäischer wird, dass die erfolgreichen Teams wirklich auch einen guten Mix haben, dass sie aber vor allem auch extrem athletisch ist und von Guards lebt, die wirklich auch nur schwer zu stoppen sind, schwer einzufangen sind. Und auch da, ja, halten wir die Augen und Ohren offen, sammeln Informationen und versuchen da eben auch dementsprechend eine Mannschaft zusammenzustellen, die erfolgreich spielen kann. Aber die Pro A ist kein Selbstläufer. Also wenn du aus der Pro A aufsteigst, und das haben die letzten Jahre gezeigt, und du da nicht wirklich zu viel Unsinn treibst, dann bist du als Aufsteiger ein echter Contender auch Richtung Playoffs, so wie das jetzt Rostock war im letzten Jahr, so wie ich das auch aus Gießener Zeit kenne. Und da gibt es noch andere Beispiele, dass du mit diesem Aufstiegsspirit dann eben auch in der BBL nicht nur bestehen kannst, sondern wirklich auch competen kannst. Und da ist einfach die Lücke von Pro A zu BBL, glaube ich, im Laufe der Jahre immer kleiner geworden, immer enger geworden.
Ist es Vor- oder Nachteil, dass im Grunde genommen das Team mehr oder weniger neu aufgestellt werden muss?
Ich glaube, das kann ich dir beantworten, sobald das Team steht. Es hängt ein bisschen von den nächsten Wochen ab, wen wir da für uns begeistern können. Es hilft immer, ein bisschen Erfahrung zu haben. Also gerade die Teams, die dieses Jahr noch nicht aufgestiegen sind in der Pro A, die das vielleicht aber irgendwie vorhatten, ob das jetzt vielleicht Jena ist oder ob das Gießen ist oder ob das vielleicht Bremerhaven ist, die da oben mitspielen wollen. Oder auch jetzt mit dem Aufsteiger Koblenz, die scheinbar da auch den Durchmarsch planen mit viel finanziellen Möglichkeiten. Da hilft es natürlich, wenn man früh dran ist, wenn man auf einem Kern aufbauen kann und quasi die Erfahrung genutzt hat, um die Mannschaft punktuell zu verstärken, aber eben auch das zu halten, was funktioniert hat. Und da sind wir gerade bei null. Wir haben Stand heute nicht ein Pro A-Spieler. Die Jungs, die nachkommen, das sind Pro-B-Spieler, die das ganz toll gemacht haben, die zum Teil in der BBL eben auch mittrainiert haben über die letzten Jahre, aber noch auf den Durchbruch warten. Und auch für die wird Pro-A Neuland sein. Und insofern hoffe ich, dass wir da eine gute Mischung finden. Es kann ein Vorteil sein, wenn wir Leute, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir da interessante Jungs mit BBL Vergangenheit oder mit BBL-Perspektive oder auch BBL-Erfahrung für uns gewinnen können und dann eben mit unseren jungen Spielern, die wir bei den Skyliners haben, eben da auffüllen, dazu interessante Importspieler, dann kann das interessant werden, aber so eine gewisse Erfahrung hilft eigentlich immer, wenn man wirklich richtig erfolgreich sein will, vor allem wenn man von Anfang an erfolgreich sein will. Kann gut sein, dass wir da ein bisschen brauchen, um anzukommen.
Spielersuche ist vielleicht so ein bisschen also du hast ja jetzt in Würzburg warst du 1,5 Jahre, warst du jetzt nicht mehr in Würzburg, richtig? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst jetzt Magenta Sportexperte und sicherlich immer, ich sag mal, am Basketball dran und irgendwie auch drin. Aber wie hält man den Finger an dem Puls dieser Zeit eben? Wie findet man jetzt Spieler? Wie hat man so ein Netzwerk? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das Netzwerk mit den Spielerberatern und den Agenten, das, auch wenn das jetzt mal 1,5 Jahre so ein bisschen die Drähte da nicht ganz so geglüht haben. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so richtig gefehlt hat mir das nicht.
Ist eine eigene
Aber
Welt, ne?
diese Verhandlungen, diese Telefonate, dieses Hin und Her mit Beratern, Spielern, anderen Vereinen, die auch irgendwie dran sind, abwägen. Hier habe ich noch 2 Tage Zeit, der braucht aber vielleicht noch 5 Tage bis zu seiner Entscheidung. Das ist alles so ein Hin und Her, das natürlich, das irgendwie hochspannend ist, aber eben auch ein Markt, auf dem man sich auskennt. Und so hat auch jeder schon seine Erfahrung gemacht. Gunnar Wöbke hat da ein Netzwerk, Marco Völler hat ein Netzwerk. Klaus Perwas hat dann natürlich seine Leute, sein Netzwerk. Und dadurch, dass die Zeit so ein bisschen drängt bei uns und wir nicht die Möglichkeit haben, über Monate hinweg Spieler zu beobachten, auch in diversen anderen Ligen, die dann eventuell interessant wären für Pro A und einen Aufstieg oder zumindest mitzuspielen Richtung Playoffs. Und auch mit BBL-Perspektive, diese Zeit haben wir nicht, sodass wir natürlich auch versuchen werden, auf bewährtes Material, auf Namen zurückzugreifen, die wir kennen, die man kennt, von denen wir wissen, dass sie in der Pro A funktionieren werden, in der Hoffnung, dass das eben funktioniert und dann hoffentlich die richtige Mischung finden mit unseren Nachwuchsspielern, die auch irgendwann den Durchbruch da einfach schaffen müssen, für die vielleicht Pro A auch wirklich hochinteressant sein kann. Und dazu eben noch interessante Importspieler. Ich hoffe, dass dann die Mischung passt, aber so richtig raus ist man da eigentlich nie, wenn man da einmal drin war.
Aber ich merke schon, du bist eher heiß darauf, endlich wieder in der Trainingshalle zu stehen, Training zu leiten, das Team zu führen und anstatt jetzt den sehr, sehr heißen Sommer mit vielen Gesprächen, Telefonaten, Videos, Sitzungen und Meetings abzuhalten. Das ist ja vielleicht auch so die Vorfreude darauf, hält einen ja, glaube ich, auch ordentlich auf Trab.
Ja, du hörst das richtig raus. Also ich mache 3 Kreuze, wenn es Mitte August ist, alle da sind, alle zufrieden mit ihren Wohnungen und ihren Autos sind und wir endlich dann alle Medical Checks absolviert sind, alle Fitness-Tests absolviert sind und wir hoffentlich irgendwo von 10 bis 12 Spieler haben, die hochmotiviert sind, zusammen mit einem sehr hochmotivierten Coach und Staff die Sache anzugehen. Aber leider Gottes ist bis dahin noch ein richtig interessanter Weg, der da vor uns liegt.
Und auf den wollen wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, immer wieder mitnehmen. Dennis, ich warne schon mal vor, ich werde dich vermutlich immer wieder mal zu einem Gespräch via Podcast oder via Interview bitten, einfach um unsere Fans da immer wieder mal abzuholen, immer wieder mal einen Einblick zu geben. Ihr sollt da ja, den Weg mit uns gehen, idealerweise natürlich auch den ganzen Weg in der Pro A bis dann wieder rauf in die Easy Credit BWL. Wir sind am Ende unseres kleinen Podcasts. Will mich bei dir, Dennis, aber auf jeden Fall sehr herzlich bedanken für deine Zeit, für dein erstes Kennenlernen. Und es ist gute Tradition, dass der Gast im Podcast immer das letzte Wort hat. Vielleicht möchtest du noch mal an die Fans was richten oder einfach noch mal, was immer dir durch den Kopf kommt, zum Abschluss dieses Podcasts noch mal loswerden.
Tja, was soll ich dazu sagen? Erstmal herzlichen Dank für dieses warme Willkommen deinerseits. Und ich verspreche den Frankfurter Basketballfans, dass wir alles tun werden, um eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der sich Frankfurt, die Fans, identifizieren können, die alles auf dem Parkett lassen und die hoffentlich eine Menge Freude bereiten und hoffentlich dafür sorgen, dass ihr zahlreich in die Arena kommt, uns unterstützt und wir gemeinsam dieses Projekt hoffentlich erfolgreich gestalten.
Bessere Schlussworte kann es gar nicht geben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und einfach bis zum nächsten Mal.